Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass wir alle heute hier sind. Ich freue mich sehr, Andreas, dass du wieder mit dabei bist, mein Co-Host sozusagen bei Neues Stiften. Und wir haben einen seltenen, aber nichtsdestotrotz minder spannenden Gast, denn bei uns ist nämlich Olaf Buhmann. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für das nette Willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, Jörg, und du hast es ja schon gesagt, es ist quasi auch eine ganz besondere Person, die wir heute bei uns haben. Olaf ist ja so quasi, darf man das sagen, doch in meinem Alter ja Urgestein. Also wirklich so eine Urwucht in der deutschen Zivilgesellschaft, im Fundraising, im Marketing, seit fast 30 Jahren in diesem Thema aktiv. Er ist ja auch jemand, der schon in den 90er Jahren für CBM das Marketing auf den Kopf gestellt hat, für den WWF gearbeitet hat und heute immer noch in der Kolumne für den Fundraising-Verband in den Fundstücken schreibt. Also an Olafs Meinung kommt man quasi nicht vorbei.
Und jetzt gibt's noch ein Buch.
Und jetzt gibt es auch noch ein Buch. Ich weiß gar nicht, wie Olaf das alles macht, aber lass uns doch mal an der Stelle nicht über, sondern mit Olaf sprechen. Meine erste Frage, Olaf, die mich in Vorbereitung bewegt hat, warum Olaf mit V und nicht Olaf mit F?
Das ist eine gute Frage. Danke. Ist auch eine etwas längere Geschichte, aber ich mache es mal möglichst kurz. Ich bin auf Olaf mit V getauft, weil damals von meiner Mutter nach dem norwegischen König, dem damaligen, benannt. Und irgendwann hat jemand, als ich meinen ersten Pass bekommen habe, hat das jemand in ein F verwandelt. So, dass Olaf mit V eigentlich eher mein Künstlername jetzt ist. Also der ist kirchlich anerkannt, offiziell ist es ein F. Ich konnte mich aber nicht mehr davon verabschieden. Das war einfach schon zu stark in mir drin.
Das glaube ich. Und du hast Glück gehabt, dass der König nicht Gustav hieß, weil das wäre ja ein Name, der vielleicht nicht ganz so künstlerisch war.
Meine beiden Brüder weilten, die sind beide ziemlich deutlich älter als ich, die weilten damals in Italien und haben darauf gewartet, dass ich komme. Und die haben dann irgendwie eine Umfrage gestartet und die wollten mich dann Adriano nennen. Aber bis das ankam in Deutschland, war das schon alles gelaufen.
Also dein Glück, oder?
Wäre ich jetzt der Adriano.
Der Adriano, auch nicht schlecht.
Aber wir wollen ja gar nicht über deinen Vornamen sprechen, Olaf, sondern über die Frage, die dich ja dein Leben lang immer schon begleitet hat, zumindest beruflich, nämlich die Frage, wie bringt man Menschen zum Geben? Wie spricht man Menschen an, die spenden wollen, und deine Marketingaktivitäten? Das kann man übrigens auch schon im älteren Podcast bei Neustiften hören, waren ja immer darauf ausgerichtet, wie erreicht man Menschen? Und jetzt hast du dafür ein Buch veröffentlicht mit dem wunderbaren Titel »Das helfende Gehirn«. Warum Menschen helfen und spenden. Magst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz erzählen, was dich geritten hat, ein Buch zu schreiben, und warum denn dann auch das ganze Thema mit Hirnforschung zu verbinden?
Naja, das ist ein Ding, was tatsächlich auch schon 30 Jahre zurückliegt, denn ich war ja vorher im kommerziellen Marketing und war gewohnt, dort immer eine sehr, sehr gute theoretische Basis zu haben. Und das Käuferverhalten war zu dieser Zeit eigentlich schon ganz gut, erforscht. Und als ich dann bei der CBM anfing, machte ich mich auf die Suche, beziehungsweise schon vor, dass ich mich auf die Suche machte, nach allen möglichen Sachen über Fundraising, über NGOs und so weiter. Und ich fand zu allen möglichen Themen Bücher oder auch Artikel und so weiter. Nur zu einem fand ich nichts. Und das war: Warum spenden Menschen? Und es gab immer in dieser Zeit irgendwelche Vorstellungen, warum das so ist. Und ich habe selbst welche entwickelt. Aber es gab nichts, was wirklich fundiert war. und was für mich überzeugend war. Als ich dann bei der CWM anfing, habe ich mich mit der Thematik immer beschäftigt. Das heißt, wir haben Fokusgruppen gemacht. Wir haben die ganzen Spender genauestens untersucht, soziodemografisch. Das fing damals schon an mit Merkur, die gibt's schon gar nicht mehr, so Modelle hatten, wie man Spender letztendlich kategorisieren kann und so weiter. Wir wussten eigentlich ganz gut, wie unsere Spender aussehen. Und so haben wir uns der Sache genähert. Und ich hatte einen Kollegen, der, wie soll ich sagen, es war sowieso eine tolle Zeit dort, weil die Leute alle super nett waren und ich war ganz andere Dinge gewöhnt aus der freien Wirtschaft. So nett war man da nicht. Und nachdem wir uns so zusammengerauft hatten, hat schon in den 60er Jahren im Fundraising angefangen mit Mailings und hat mir dann so die alten Tricks erzählt und hat mir alte Mailings gezeigt, die richtiges Storytelling waren, ja. Wo ich zu dieser Zeit war ich ja auch noch deutlich jünger und gedacht habe, boah, das ist aber ziemlich schmalzig, das geht eigentlich nicht. Wenn ich die heute lese, muss ich sagen, perfekt. Perfekt geschrieben für die Zielgruppe. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und da kam so das erste Mal ganz klar dieser Gedanke hoch, das hat was mit Emotionen zu tun. Das ist nicht eine rationale Entscheidung, sondern das hat was mit Emotionen zu tun. Und als ich dann zum WWF ging, haben wir dort das Gleiche gemacht. Das heißt, wir haben die Spender kategorisiert. Und was mir damals aufgefallen ist, war, dass im Naturschutzbereich die Spender früher angefangen haben zu spenden als bei der CWM. Mhm.
Und woran lag das?
Das ist eine gute Frage. Und zwar, wir haben damals uns das so zurechtgelegt, dass wir gesagt haben, das hat was mit der Sozialisierung zu tun. Bei der CWM war es oft eher konservative Gründe, religiöse Gründe, also Glaubensgründe und so weiter. Da kommen die Motivationen stärker her. Und beim WWF war es eben einfach so, dass das Leute waren, die dann auf die 50 langsam zuging, mit 45 ging es eigentlich los. Und wenn man die gefragt hat in Fokusgruppen, ich habe die ganze Zeit eigentlich immer auch mit Fokusgruppen gearbeitet und aber auch mit richtigen Erhebungen. Und da kam immer so dieses, ich bin mal gestartet als Student und war so idealistisch und wollte was für die Umwelt tun und was weiß ich, und dann bin ich in die Kanzlei eingetreten, habe ich eine Praxis eröffnet oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Und jetzt bin ich so Anfang 40, gehe auf die 45 zu und stelle mir die Frage, Haus ist fertig, es steht da, Frau, Kinder und so weiter. Und ja, was ist geblieben von meinem Idealismus? Und dann kam, es war ja aber auch nicht so, dass sie dann viel Zeit gehabt hätten, um jetzt irgendwie das anders zu machen. Und dann kam die Ersatzhandlung. Ja. Und das richtig zu verpacken und klar zu machen und zu zeigen, das ist eine Möglichkeit, diese kognitive Dissonanz zu lösen. Ja. Bis du später mal wirklich Zeit hast und dann kannst du wieder rausgehen, kannst in Projekte gehen oder sonst irgendwas, was viele Ärzte und Zahnärzte dann ja auch tun. Mhm. Habe ich auch viel Erfahrung mit Leuten, die dann ins Feld gehen und nochmal irgendwie oder im Urlaub ins Feld gehen und versuchen zu helfen. Und so kam das alles zusammen. Und um das Jahr 2000 herum, also just zu dieser Zeit, als ich zum WWF wechselte, kam das Thema Neuromarketing auf. Erstmal ganz vorsichtig und so weiter. Und ich habe das von Anfang an eigentlich beobachtet und habe alles gelesen, was dazu gab und so weiter. Und das hat sich immer stärker entwickelt. Und 2000, es kommt jetzt ein großer Sprung, 2017 oder 18 muss das gewesen sein, war ich nochmal auf dem IFC. Und da hielten Jeff Peters, der amerikanische Guru, Fundraising-Guru, oder zumindest bei meiner, weil der ist wirklich ein Knorke-Typ und ist wirklich, der hat's wirklich drauf. Und Bernard Ross, die hielten zusammen ein Podiumsvortrag. Also war nicht in so einem Raum oder sowas, aber auf der Bühne haben sie vorgetragen. Und zwar das Thema Neurofundraising. Und ich habe mir das angehört und auf einmal hat's Klick, Klick, Klick gemacht. Und ich habe plötzlich all die Dinge, die ich schon gelesen hatte, die ich mir angeeignet hatte, haben sich plötzlich mit dem Fundraising verbunden. Und zwar haben die dargestellt, wie die Evolution so langsam dazu geführt hat, unser Hirn zu verändern und dahin zu bringen, dass es bestimmte Funktionen aufweist, die automatisiert ablaufen. Und so kam letztendlich die Idee auf.
Aber warum, Olaf, glaubst du, warum hat das so lange gedauert, dass etwas, was wir in der Wirtschaft aus dem Neuromarketing ja schon in den Nullerjahren als Standard kannten, warum das 20 Jahre fast brauchte, bis es überhaupt erstmal im Fundraising thematisiert wurde? Woran liegt das aus deiner Sicht, dass es da so diese Zeitverzögerung gibt?
Kannst du mir eine einfachere Frage stellen? Ehrlich gesagt, als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, in Vorbereitung von unserer Sendung heute, habe ich darüber nachgedacht. Die ersten Zahlen hast du 2000 gelesen, ja? So um 2000. Und dann wurde mir bewusst, das hat relativ lang geschlummert. Ich kann es nur damit erklären, ich weiß nicht, ob es stichhaltig ist, aber es war eine einzige Erklärung, die ich im Moment dafür habe. Ich habe mir das genug zu tun gehabt mit anderen Dingen, um anstatt als mich darum zu kümmern, ja, und mich damit zu beschäftigen.
Jetzt hast du ja gesagt, 30 Jahre, das Thema Neuromarketing. Und wir wissen ja, dass das Thema, gerade wenn es ums Gehirn geht, ja eine viel größere Bandbreite hat. Also uns ja Dinge heute beeinflussen, die vielleicht heute Morgen beim Frühstück waren, aber auch vielleicht vor einem Jahr in der Familie. Aber deine Gedanken gehen ja in deinem Buch noch ein paar Wochen, Monate, Jahre weiter in die Vergangenheit. Magst du uns mal an die Anfänge zu holen? Ich glaube, wir reden über 4 Millionen Jahre.
Ja, fast 4 Millionen Jahre sind's. Und zwar, das hat auch wieder eine kleine Anekdote, weil ich einen Bioleistungskurs gemacht habe, mich dort hauptsächlich zum Schluss mit Anthropologie beschäftigt habe, insbesondere der Menschwerdung. Ja. Und damals war noch gar nicht so lange her, dass die Lucy gefunden wurde. Der Australopithecus afarensis, und der war so ungefähr, ich glaube, 3,7 Millionen Jahre alt. Ja. Und seitdem hat mich auch immer so ein bisschen diese Geschichte interessiert. Wie ist das denn da so alles entstanden? Und so weit bin ich jetzt in dem Buch tatsächlich zurückgegangen.
Aber Olaf, du willst mir nicht erzählen, dass vor 3,7 Millionen Jahren schon eine Spendendose vor der Höhle stand.
Nee, das nicht ganz. Aber es war tatsächlich so, dass, worum es eigentlich ging, eigentlich gar nicht um den ganzen Frühmenschen oder so, sondern einfach nur um sein Gehirn. Und das hatte bei der Lucy, ich glaube, 500 oder 600 Gramm oder sowas. Ja. Und über die Zeit hat sich das weiterentwickelt und es kamen Funktionen hinzu. Und am Anfang waren es eigentlich hauptsächlich, wir kennen vielleicht den Ausdruck Reptiliengehirn, das tatsächlich schon auch bei Tieren vorhanden ist, wo so diese drei Grundsachen festgelegt sind, wie Fight, Flight and Freeze. Also das Verhalten anzugreifen, Flucht zu ergreifen oder sich totzustellen. Und darauf basiert eigentlich im Grunde genommen alles, was jetzt dann gefolgt ist. Ich gehe dann im Buch über die verschiedenen Entwicklungsstufen und wie groß dann das Gehirn war, was an Funktionen dazu gekommen ist, bis wir dann schließlich beim Homo sapiens gelandet sind. Und ich denke, du willst noch mal eine Zwischenfrage stellen.
Aber in der Tat wollte ich noch mal fragen, also wenn ich dein Buch jetzt gelesen habe, lieber Olaf, dann habe ich sicherlich eine sehr interessante Geschichtsstunde hinter mir. Aber wie kann ich denn dann konkret das in meinem Fundraising, in meinen Philanthropiebemühungen umsetzen? Was lerne ich daraus?
Also du lernst daraus, und das ist eigentlich, ich versuche immer so das aufzubauen, dass man wirklich die Grundlagen versteht. Und es geht über die Gehirnentwicklung letztendlich dazu, über welche Bereiche im Gehirn für welche Funktionen zuständig sind. Dann haben wir einen kleinen Teil, wo es um Gehirnchemie geht, Oxytocin, die Endorphine, Dopamin und Oxytocin und die Endorphine interessieren uns da am meisten, ja. Und diese drei Dinge sind eigentlich für uns die Fundraising-Hormone, ja. Das findet zwar im Gehirn statt, aber wird über die Hormone gesteuert. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich da auch nochmal in relativ einfachem Deutsch und in ziemlich ein paar Fortschritt. Denn das Oxytocin ist ja unser Kuschelhormon, das heißt, das ist etwas, was uns einstimmt und uns offen macht für Emotionen. Und dann kommt das Endorphin dazu, wenn wir die Spende abgeschlossen haben, das führt zu dem warmen Glow, also einem guten Gefühl, was man hat, und das Dopamin sorgt dafür, also bei manchem sorgt es dafür, dass er dann irgendwie eine Droge dann wieder zu sich nimmt, und beim Spender soll es letztendlich dazu führen, dass er wieder spendet, ja. Das haben wir so aufgeführt und habe ich so aufgeführt, so dass man ungefähr weiß, was tatsächlich abläuft im Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig, um zu erkennen, wie wichtig die Emotion ist. Und dann kommt ein Teil dazu, wo ich einen praktischen Teil mit hineinbringe, wo es darum geht, wie setze ich das denn um? Was bedeutet zum Beispiel Storytelling? Warum ist das so wichtig?
Und weil es wahrscheinlich genau diese Hormone aktiviert am Ende des Tages.
So ist es. Und deswegen, du weißt das natürlich als Kommunikator und als Journalist, dass es ja bestimmte Regeln gibt, also eine Heldenreise und so weiter, ja. Und dass diese Muster letztendlich dazu führen, dass man eine Story gut findet. Und es gibt auch diese Erkenntnis inzwischen, dass zum Beispiel, du wirst vielleicht von einem Film kennen, man ist dann richtig drin, vielleicht in einem Kino auch noch, und plötzlich geschieht irgendetwas und man schreckt zurück, als wäre es tatsächlich. Ja, das heißt, im Gehirn ist der Unterschied zwischen Realität und der Geschichte, die du da erzählst, nicht mehr sehr groß. Und das ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit letztendlich. Und hat irgendwann mal, das war mal die Grundfunktion davon, dass man, ich weiß nicht, ob du die Dunbar-Zahl kennst, von dem Verhaltenswissenschaftler Dunbar, Robin Dunbar, der gesagt hat, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Beziehungen aufrechterhalten, in einer ordentlichen Art und Weise. Aber was passiert dann, wenn man in einer Großstadt lebt, in einer Megacity oder man über die Welt verknüpft ist? Und da spielt die Geschichte letztendlich, also es ist die Story, das verbindende Element. Und deswegen waren Legenden, Märchen und so weiter alles so wichtig, um Wissen weiter zu transferieren. Und dann kommt eben auch der Punkt, wo ich praktische Hinweise dazu gebe, wie man das einsetzen kann. okay. Aber ehrlich gesagt, dem richtigen Fundraiser erschließt sich das schon dann. Weil wenn plötzlich, wir machen ja viele Dinge instinktiv. Als ich das am Anfang gemacht habe, habe ich es instinktiv gemacht. Ja. Und aber wenn man weiß, warum es so ist, dann kann man es vielleicht auch kontrolliert einsetzen. Mancher wird vielleicht sagen, das ist Manipulation oder so. Das ist aber keine Manipulation, weil das läuft im täglichen Leben ständig ab. Ja. Aber wenn wir quasi 1:N arbeiten. Ich habe Mailings gemacht in Auflagen bis zu 5 Millionen. Dann muss ich ja in irgendeiner Form ja das Ganze formalisieren und muss es so machen, dass es für möglichst viele Menschen wird. Und deswegen halte ich es nicht für eine Manipulation, sondern eben einfach eine Notwendigkeit, um zu kommunizieren.
Aber ich glaube, das wollte ich vorhin sagen, als du gesagt hast, das war eine verdammt gute Frage von Andreas, warum das so lange gedauert hat. Ich glaube, diese Geschichte, wir kennen ja NLP aus der Wirtschaft beispielsweise, ja, und dem haftete ja immer, also so kenne ich das zumindest, immer so ein bisschen, also es war immer leicht unseriös, ja, also diese, nicht die Wissenschaft an sich, sondern der Einsatz zum Beispiel im Marketing, ne? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum vielleicht das Fundraising sich da so lange so schwer getan hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch immer so sein muss, dass sich einer, in dem Fall du, damit sehr intensiv beschäftigt und sagt, pass mal auf, Leute, das ist wirklich eine belastbare These, ne, mit der man arbeiten kann.
Ja, also es setzt sich zusammen letztendlich dann aus Gehirnbiologie, aus Hormonen, Neuronen, Spiegelneuronen und unser Nervensystem, aber auch soziologischen Gründen und auch psychologischen Gründen. Und das alles zusammenzuführen war extrem spannend und hat, glaube ich, dazu geführt, dass man, ja, ich muss das nochmal anders aufdröseln. Ich bin ja jetzt ein relativ alter Mann im Fundraising, ja. Das heißt, die Leute sind ja meistens viel, viel jünger, als ich das jetzt bin, ja. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, war ich so jung, dass mein Chef mich damals mitgenommen hat auf den IFC und hat mich dem Old Boys Network vorgestellt. Okay. Das waren in meiner Sicht damals alles alte Knacker, ja, die sich alte Stories erzählt haben über ihre Heldentaten. Jetzt bin ich selbst so einer, ja. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie kriegen wir das Wissen, was die vorgehende Generation schon hatte über das Fundraising, wie kriegen wir das Wissen übertragen in die nächste Generation, so dass die sich nicht auch wieder schwer erkämpfen müssen? Und das ist so ein, ja, das ist so ein Ding, was mich da treibt. Jungen Menschen oder weniger erfahrenen Menschen oder Quereinsteigern eine Möglichkeit zu geben, mit solchen Texten sich etwas besser in die Thematik hineinzuschaffen. Ich hatte immer so diese, ich habe das ja immer so gesehen, ich bin Projektmitarbeiter nur mit anderen Mitteln. Aber es gab so eine Zweiteilung, so eine Janus-Funktion hatte ich. Und zwar, wenn ich Fundraiser war, ging es darum, möglichst viel Geld reinzuholen. Ja. Und da konnte ich mir nicht erlauben, ich hatte richtig, man hat mir richtige Ziele gesetzt, böse. Und ich dann meinen Mitarbeitern leider auch. Aber das geht nicht, wenn man die ganze Zeit darüber zweifelt, ob das jetzt richtig ist, was man da tut oder ob man das tun sollte oder nicht. Und deswegen war ich dann klein bisschen, ja, zweigeteilt, nämlich privat der Artenschützer, Tierschützer und beruflich einfach wirklich, da zählte für mich einfach nur, wie können wir möglichst viel Geld produzieren. Jetzt nicht, weil wir es ausgeben wollen oder sowas, sondern um den Impact.
Ja, um die Projekte voranzutreiben.
Genau. Ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man das wirklich professionell machen will. Mit solchen Texten versuche ich das vielleicht einer Generation auch nahe zu bringen, die ganz anders sozialisiert ist und ganz andere Vorstellungen hat. Also wir werden alle als Organisation nicht überleben können, wenn wir uns zu viel, wenn wir das, diese Funktion nicht wirklich gnadenlos durchsetzen. Ja, das muss so sein. Und damit ermöglichen wir dann auch eben das, was im Feld gemacht werden muss.
Hm. Sprechen wir nochmal, das eine ist das Buch, du hast gesagt, Wissen weitergeben, und das andere ist ja, ich habe dich ja kennengelernt, spät kennengelernt, als Podcaster vom Blaufuchs. Nun hört man immer weniger vom Blaufuchs. Was ist denn mit diesem Feld, lieber Olaf?
Naja, also ich, man merkt mir das nicht ganz so an, aber ich habe ja, ich war immer so ein bisschen, ich hatte immer irgendwie ein bisschen gesundheitliche Probleme. Das fing schon in der Kindheit an. Ich war bis zu meinem 5. Lebensjahr einen Großteil meiner Kindheit im Krankenhaus. Ich hatte einen doppelten Schädelbasisbruch. Ich hatte Verbrennung 3. Grades und musste mehrfach transplantiert werden und solche Dinge. Und das hat Spuren einfach hinterlassen. Und ich habe dann vor schätzungsweise 20 Jahren, ich kann es nicht ganz genau definieren, hatte ich eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Und wer das mal hatte, das ist, bei Kindern ist das das Pfeiffersche Drüsenfieber. Es dauert relativ lang, bis man da wieder in voll einsatzfähig ist. Und das Ding hat leider eine blöde Nebenwirkung. Und zwar, das bleibt im Körper und verlässt den Körper nicht mehr und wartet, bis man irgendwann vielleicht eine Schwäche hat oder irgendwas passiert, ein Trauma oder sonst irgendwas, um dann wieder aktiv zu werden. Und deshalb leide ich seit 13 Jahren. 2012 fing es an. Ich habe genau den Moment, kann ich genau repetieren. Ich war in Paris und bei einem Freund und Geschäftsfreund auch. Und da bekam ich plötzlich Schmerzen und die haben seitdem nicht mehr aufgehört. Das ist eine Schmerzerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, die progressiver läuft und die mit großen Schmerzen und mit Einschränkungen hauptsächlich erstmal in den Extremitäten, aber auch in den Nerven und so weiter verbunden ist. Und das hat sich halt eben über insgesamt jetzt 12, 13 Jahre hingezogen und im letzten Jahr kam noch eine andere Krankheit dazu, eine ernstere. Was dann einfach dazu geführt hat, für mich nochmal zu überlegen, ob es nicht Zeit ist, etwas weniger zu machen. Da kam erst noch mal so ein Schwung, wo ich gesagt habe, jetzt musst du alles noch nachholen. Und aber inzwischen ist es so weit, dass ich das nicht mehr kann. Und deswegen habe ich dann vor kurzer Zeit eigentlich dann einen Schlussstrich gezogen, habe gesagt, so jetzt jetzt schlage ich eine andere Richtung ein, ich schreibe und gebe mein Wissen weiter. Und wenn mal jemand Rat braucht, ja, und das von mir hören will, dann kann er mich kontaktieren. Aber ich mache das nicht mehr professionell oder sonst irgendwas. Ihr wisst, ich war bei Blue Fox auch geschäftsführender Gesellschafter. Auch da, aus der Geschäftsführung habe ich mich schon länger zurückgezogen. Aber inzwischen bin ich auch gänzlich aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen. Und jetzt kümmere ich mich, ich habe 4 Enkel. Das jüngste ist gerade 3 Monate alt. Die waren alle gerade da bei uns. Und das ist eine prima Sache und das macht mir Spaß. Und das Schreiben macht mir Spaß und das Lesen. Und ja, jetzt versuche ich etwas ein bisschen darauf zu achten, dass das nicht noch schneller abläuft.
Ist es die Familie, Olaf, die dich da durchträgt?
Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich habe meine Familie ist Kummer mit mir gewohnt. Meine Kinder wussten das schon. Aber wir haben immer alles zusammen entschieden. Wenn ich eine Aufgabe angenommen habe, habe ich erzählt, was das bedeutet und was das mit sich bringt. Und wir haben das zusammen entschieden und die fanden es immer toll, dass ich mit Wucht in so Aufgaben, auch in die Selbstständigkeit dann hineingehe und haben das immer mitgetragen. Meine Frau hat, ich kann gar nicht genug Danke sagen, wie die mich unterstützt hat und an mich geglaubt hat.
Und jetzt gibst du ja einen Blog raus unter Brain Affairs. Was haben wir da von dir zu erwarten und zu hören und zu lesen?
Also das Buch geht ja mehr ins Fundraising auch. Ja. In Brain Affairs kann es auch mit Fundraising zu tun haben. Es war mal so gedacht. Aber ich finde da immer neue Themen, die sich mit neurowissenschaftlichen Themen verbinden lassen. Und es hat oftmals was auch mit Führung zu tun, mit sinnvoller Strategie, mit eigen, wie sagt man, eigen, dass man auf sich selbst auch aufpasst und in sich hineinhört und so weiter. Also da geht es mir gar nicht so sehr um eine strenge Themenlinie. Das verbindende Merkmal ist eigentlich, dass Verhalten auf Neurowissenschaften trifft. Und das kann man verändern, wenn man möchte. Ja? Und wenn einem bewusst ist, dass einem sein Gehirn anlügt, weil man sonst mit der Welt nicht klarkommt, dann kann man damit vielleicht auch besser umgehen. Und wenn man weiß, was Stress bedeutet für den Körper und für den Geist, und das versteht, was da dahinter steckt, also das ist mein Ansatz, weil es mir genauso geht, wenn ich etwas gut verstehe, dann fällt es mir auch leichter, dem zu folgen. Nicht immer, leider.
Also wir dürfen uns auf Themen freuen, die auch in Zukunft weiterhin aktuell sein werden. Und wir dürfen dich als Urgestein weiter in unserer Kommunikation wahrnehmen.
Ich werde weiter das, bis man das nicht mehr lesen kann, die Kolumne machen. Und ich werde mich immer wieder mal zu Wort melden. Ich bin ja in verschiedenen Online-Gruppen auch drin und so weiter. Also das auf jeden Fall. Aber ich werde nicht mehr als aktiver Fundraiser unterwegs sein oder als 16-Stunden-Berater oder sonst irgendwas. Reisen ist auch nicht mehr ganz so mein Ding. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht.
Lieber Olaf, dann bedanken wir uns sehr herzlich für das spannende Gespräch, wünschen uns sehr, dass du uns noch lange erhalten bleibst und dürfen natürlich noch mal auf dein Buch verweisen, dass wir auch hier im Podcast einklinken werden und dass genau das helfende Gehirn als Titel hat, überall da zu kaufen, wo es Buchhandel gibt, und natürlich auch über uns beziehungsweise über Olaf zu beziehen. Freuen uns sehr, dass du da warst und wünschen dir für die Zukunft alles Gute.
Ich danke euch recht herzlich. Es war wie immer ein Fest, hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, ich wünsche auch euch alles Gute und es ist schön, dass es weiterhin einen guten Podcast gibt, auch wenn es den Blaufuchs nicht mehr gibt.
Okay.
Das ist ein
Vielen Dank, das
Kompliment,
ehrt uns.
das wir
Ja.
gerne zum Ende mit reinnehmen, Olaf und Jörg. Vielen Dank.
Alles klar. Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.